Folge 2 an der frischen Luft.
Hey, ich bin Merle Bülter und heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Folge von Interspace. In der letzten Folge haben wir uns ja mit zwei Forschungen in musealen Räumen beschäftigt, einmal in Palau und einmal in Friesland. Daraus konnten wir mitnehmen, dass zum Beispiel Klänge raumerzeugend wirken können. Außerdem haben Dinge im Raum Einfluss auf menschliches Handeln und Verhalten. In der heutigen Folge geht es um etwas nur scheinbar ganz anderes, nämlich um Friedhöfe und um Landart. Wie können draußen überhaupt Räume entstehen? Und was haben diese Forschungen gemeinsam? Zuerst macht Monika Gerngroß mit uns einen Rundgang über den Tierfriedhof.
Links und rechts stehen Einfamilienhäuschen. In einem Privatgarten scharren Hühner vor sich hin. Dann ein Torbogen. Kleintierfriedhof Südbruckmaland. Auf einem Schild lese ich: Privatgrundstück. Betreten auf eigene Gefahr.
Im Unterschied zu Humanfriedhöfen sind Tierfriedhöfe meist privat geführt.
Was passiert eigentlich mit dem Körper eines Tieres, wenn es stirbt? Rechtlich regelt das sogenannte Tierkörperbeseitigungsgesetz. Egal ob Nutztier oder Haustier. Die Kadaver kommen in spezielle Entsorgungsanlagen. Manchmal wird daraus dann Tierfutter. Für viele HaustierbesitzerInnen ein Graus. Deswegen nutzen sie Alternativen, Tierfriedhöfe. Seit den 80er Jahren werden sie in Deutschland immer populärer. Im Jahr 2017 gibt es bundesweit 120 Tierfriedhöfe. Einer davon ist der Kleintierfriedhof Südbruckmaland. Wie unterscheidet sich der Friedhof für Tiere von einem Friedhof für Menschen? In Gestaltung und in Anordnung der Gräber. Kurz, was macht den Trauerraum hier aus? Darum geht es in meiner Forschung. Kehren wir zurück auf den Tierfriedhof in Südbruckmaland. Links und rechts des Eingangs blicken stumm eine Hunde- und eine Katzenstatue auf die Besucherin herab.
Die Vielfalt an Tieren in Form von Skulpturen ist charakteristisch für den Tierfriedhof.
Dahinter befindet sich ein Rundbogen mit Rosenranken aus Metall. Dahinter Rasenfläche. Links begrenzt durch einen Maschendrahtzaun, rechts durch eine Hecke.
Im Gegensatz zum Humanfriedhof sind die Gehwege nicht vorgegeben.
Zwischendrin viele Bäume, ein großes Vogelhäuschen und natürlich verschiedenste Grabformen. Als erstes begegnet mir die sozusagen klassische Grabform, also ein Grabstein an einer Grabumfassung, die mit Erde oder Kies gefüllt ist. Die Gräber sind in Reihen angeordnet.
Das Grundkonzept der Anordnung von Humanfriedhöfen wird übernommen.
Die Gräber sind natürlich kleiner, ungefähr so groß wie Kindergräber. Besonders fällt mir die Gestaltung der Grabeinfassung auf. In dem Stein sind Mosaiksteine oder Glaskugeln eingelassen.
Ähnliches konnte auf einem Humanfriedhof nicht beobachtet werden.
Von vielen Grabsteinen blicken mir Augenpaare entgegen. Es sind die Augenpaare der Tiere, die dort beerdigt sind.
Abbildungen wie Fotografien der Verstorbenen haben auf Tierfriedhöfen eine größere Relevanz als auf Humanfriedhöfen.
Die Gräber sind vielfältig geschmückt, unter den Top 10 ganz weit oben Engel und Herzen.
Die typischen Symbole auf Humanfriedhöfen gelten also auch für Tierfriedhöfe.
Außerdem beliebt Tierfiguren. Ich entdecke neben Hunden und Katzen auch Tauben, Spatzen, Hasen, Eichhörnchen, Bienen, also die eher niedlichen Tierchen.
Grabschmuck ist auch auf Humanfriedhöfen üblich, aber die Vielfalt ist auf dem Tierfriedhof größer.
Huch, wer ist das denn? Ein wuscheliger Hund läuft auf mich zu und beschnuppert mich interessiert.
Anders als auf vielen Humanfriedhöfen ist auf dem Tierfriedhof das Mitbringen von Haustieren erlaubt und erwünscht.
Je weiter ich in den Tierfriedhof hineingehe, desto mehr verändert sich seine Struktur. Zu den Einzelgräbern kommen nur noch beschriftete Marmorplatten. Sie sind in das Gras eingelassen, sind eckig, oval oder rund. Direkt am Zaun entdecke ich eine neue Art von Gräbern. Es sind kleine Steine, auf denen der Name des Tieres steht. Sie liegen auf dem Erdboden oder sind in einen Pflanzring gelegt.
Hier zeigt sich der Do-it-yourself-Charakter von Tierfriedhöfen.
Die Gräber sind nicht einzeln verstreut, sondern zusammen angeordnet.
Auf Humanfriedhöfen sind die Gräber immer im Grundmuster der Reihung angeordnet.
Der Tierfriedhof lehnt sich also an die Form von Humanfriedhöfen an. nimmt konventionelle Formen auf, geht aber auch darüber hinaus und lässt Alternativen zu.
Ein interessanter Rundgang über einen Tierfriedhof. Die Vielfalt der Dinge dort finde ich erstaunlich und es wirkt ein bisschen wie ein musealer Raum. Der Vergleich zu Humanfriedhöfen zeigt, dass der Trauerraum auf Tierfriedhöfen sehr ähnlich gestaltet ist. Auch im nächsten Beitrag geht es entfernt um die Veränderlichkeit materieller Räume. Es geht um Landart. Was das genau mit ungleichen Geschlechterverhältnissen und sprachlicher Rekonstruktion zu tun hat, hört ihr jetzt in Simone Tichters Beitrag. Er spricht Salome Hein.
Ein Feld irgendwo in New Mexico, Grasland. Im Hintergrund sind ein paar raue Felsen zu sehen. Im Boden stecken 400 silberne Stäbe, jeweils in gut 60 Metern Abstand. Das ist das Lightning Field des Landart-Künstlers Walter de Maria. Landart ist in den 1960er Jahren aus dem Minimalismus hervorgegangen. Charakteristisch dafür die künstlerische Arbeit mit und in der Natur. Meistens befinden sich die Werke fernab der Zivilisation, in der Wüste, in verlassenen Industriegebieten. Bei der Earth Art nutzen die KünstlerInnen ortsspezifisches Material, zum Beispiel Erde. In anderen Fällen transportieren sie industriell gefertigtes Material an den Ort des Werkes. Landart-Werke können aber auch in Museums- und Galerieräumen aufgebaut sein. Die Künstler dieser Strömung arbeiten also mit materiellen Räumen, verändern sie, bewegen sich in ihnen. Vermisst hier jetzt jemand das gendergerechte Innen an den Künstlern? Das ist Absicht. Denn in kunstwissenschaftlichen Büchern über Landart gibt es nur Betrachter und Künstler. Die Künstlerin bildet die Ausnahme. Genauso die Betrachterin. Drei Werke über Landart von Anne Hormann, Samantha Schramm und Patrick Werkner bilden die Grundlage meiner Forschung. Zwei sind aus den 1990ern, eins von 2012. Die Leitfrage: Inwiefern reproduzieren die Beschreibungen von Landart ein dichotomes, ungleiches Geschlechterverhältnis? Als erstes fällt auf die Vorstellung der Erde als schützende und nährende Mutter. Die Erde wird also zum Medium gemacht, ein Objekt, das definitiv weiblich ist. Dieses Bild wird gestützt durch Worte, die sich genauso auf den Geschlechtsverkehr anwenden lassen: eindringen, penetrieren. Die männlichen Künstler sind in den Beschreibungen die Eroberer dieser weiblichen Natur. So wie Walter de Maria mit seinem Lightning Field, dem Feld mit den vielen Stäben. Da ragen die Stäbe aus der Erde hervor, in anderen Werken verschwinden sie vollständig in ihr. De Maria selbst sieht das so.
Was unser industrielles Zeitalter braucht, holt es aus der Erde. Mineralien, Metalle, Brennstoffe. Von der Erde leben wir. Es scheint mir sehr zeitgemäß, in die Erde zu gehen.
Die kunstwissenschaftlichen Beschreibungen der Landart fassen die Erde immer als weiblich auf. Zum Beispiel auch bei einem anderen Werk von Walter de Maria, Erdraum, von 1968. Ein Galerieraum in München, der 50 cm hoch mit Erde gefüllt ist. Der Künstler, ihr Eroberer, hat die 200 Kubikkilometer eigenhändig aufgeschüttet, so die Beschreibung. Damit der Mutterboden dauerhaft sein frisches Aussehen bewahrt, wird er regelmäßig geharkt, bewässert und vom Pilzbefall freigehalten. Die produktive Erde ist also eine Bedrohung, eine Gefahr, die eingedämmt werden muss. Sie wird zum passiven Objekt. Die Installation kann nur hinter einer Scheibe und von oben angesehen werden. Betreten verboten. Beschrieben wird außerdem, dass von draußen Straßenlärm eindringt. Die Bildsprache verweiblicht also nicht nur die Erde, sondern auch den privaten Galerieraum. Die öffentliche Straße ist das eindringende und damit männliche Element. Bei der Beschreibung von Double Negative, einem Werk von Michael Heitzer, steht etwas anderes im Vordergrund: seine Aktivität im Produktionsprozess. Double Negative besteht aus einer länglich-ovalen Erdmulde mit zwei herausgesprengten Einkerbungen an ihren beiden Spitzen. Fotografien zeigen den Künstler auf einem Bulldozer. Der Künstler unternimmt Aktionen mit einem hohen technischen Aufwand, um sich mit den Naturkräften zu messen. Die gewaltvollen Eingriffe in die Erde unterscheiden sich von den Aktionen anderer Künstler. Die Mulde wird als nicht weiter definierte Struktur beschrieben. Die Einkerbungen hingegen erhalten die Attribute mächtig, präzise, rational. Dass sich das Werk an männliche Betrachter richtet, wird paradoxerweise durch die Schilderung einer Frau, Virginia Dwan, offenbar, die in der Beschreibung zitiert wird.
Der Raum war leer. Er war hohl. Ich war nicht außerhalb, ihn anblickend. Ich war in ihm.
Laut der Beschreibung war genau das das Ziel des Künstlers. Die Abhandlungen über Landart wiederholen also drei Motive immer wieder. Die Bedrohung durch eine aktive Erde, die Naturalisierung dieser Erde zum Objekt Mutter und ihre Beherrschung durch einen erobernden männlichen Künstler. Die Erde erscheint bedrohlich, muss erforscht und erobert werden. Materielle Gegenstände dringen gewaltvoll in sie ein. Die untersuchten Beschreibungen sind damit sexualisiert und reproduzieren die Dichotomie männlich-weiblich. Der Habitus wirkt sich hier also eindeutig auf die Rekonstruktion des Feldes Landart aus. Es lassen sich aber auch Rückschlüsse auf das gesamte Feld der Kunstgeschichtsschreibung ziehen. Die feministische Kunstgeschichte arbeitet seit den 1970er Jahren daran, den Ausschluss von Frauen aufzudecken und zu vermeiden. Aber die untersuchten Werke reproduzieren eine Vorstellung vom genialen Künstler. Frauen bilden weiterhin die Ausnahme. Wenn Landart und Kunstgeschichte Teil eines hierarchisierten sozialen Raums sind, dann wirkt dieser soziale Raum umgekehrt auf Landart und Kunstgeschichte ein. Sie produzieren sich gegenseitig und wirken wechselseitig aufeinander ein. So setzt sich ein Androzentrismus in der Rezeption der Landart, aber auch in anderen Bereichen der Kunstgeschichte beständig fort. Wichtig zum Schluss: Die durchgeführte Forschung sagt nichts über die tatsächliche Landart aus, sondern darüber, wie sie sprachlich rekonstruiert wird. Die von den AutorInnen benutzte Sprache lässt auf tief verinnerlichte Machtverhältnisse schließen, die im sozialen Raum herrschen und die sich in der Sicht auf Landart ausdrücken.
Simone zeigt, dass die Landart ein Abbild von verinnerlichten Machtverhältnissen ist. Diese werden sprachlich immer weiter reproduziert. Gleichzeitig wird durch den Beitrag sichtbar, dass hierarchisierte soziale Räume sich gegenseitig beeinflussen. Wir bleiben an der frischen Luft. Es geht jetzt auf einen Humanfriedhof der etwas anderen Art, den Friedwald. Jakob beschreibt, wie ein Wald zu einem Ort der Trauer wird und was das Bestattungskonzept des Friedwalds ausmacht. Der Friedwald, ein neuer Raum zum Trauern. Ein Beitrag von Jakob Patzke.
Der Haßbruch im Landkreis Oldenburg. Gerade am Wochenende stellt dieser Wald ein beliebtes Ausflugsziel für SpaziergängerInnen dar. An einem kühlen, jedoch recht sonnigen Samstag im November trifft sich eine Gruppe von gut 20 TeilnehmerInnen zum gemeinsamen Spaziergang. Jedoch ist das Motiv dieser Leute eher untypisch für einen Besuch im Wald. Nicht das Abschalten vom Alltag oder die Bewegung bei frischer Luft stehen hier im Vordergrund. Nein, es ist der Tod. Eine Fläche von 48 Hektar fungiert im Haßbruch seit 2004 als sogenannter Friedwald. Hier kann die Asche verstorbener Menschen in einer biologisch abbaubaren Urne am Fuße eines Baumes beerdigt werden. Anfang der 1990er Jahre hatte ein Schweizer Ingenieur die Idee zu diesem Konzept. In Deutschland gibt es ca. 160 solcher Friedwälder, die zunehmend populärer werden. Die Leute, die sich auf dem Parkplatz des Friedwalds Haßbruch zusammengefunden haben, sind TeilnehmerInnen einer sogenannten Waldführung. Hier können sich Menschen, die sich für das Konzept des Friedwalds interessieren, näher informieren. Kostenlos und unverbindlich. Bei der Waldführung, die heute von der Försterin Ute Dippel gemacht wird, werden verschiedene Stationen abgelaufen. Als erstes werden die BesucherInnen zu einer Mustergrabstätte geführt, wo der genaue Vorgang einer Urnenbeisetzung erklärt wird. Gleichzeitig wird in der Gruppe die biologisch abbaubare Urne herumgereicht, in die die Asche hineinkommt.
Wir brauchen ca. 3 bis 6 Jahre, um zu verrotten. Hier oben ist ein Aluminiumdeckel drauf. Da wird entweder eingeprägt oder aufgeklebt. Aber das sind schon Aufkleber, wie auch im Supermarkt haben. Das ist eigentlich so ein, wie so verschweißt. Da steht Vorname, Name, eventuell Geburtsname, Geburtsdatum. Datum des Todestages, Einäscherungsdatum und das Krematorium mit drauf. Das braucht ca. 8 bis 10 Jahre, bis es verrottet.
Hiernach werden die BesucherInnen weiter in den Wald hineingeführt. Es geht einen kleinen Abhang hinunter. Dort steht eine Gruppe von noch recht jungen Bäumen. An dieser Stelle informiert Frau Dippel über das System der Baumauswahl im Friedwald, was die verschiedenfarbigen Bänder an den Bäumen zu bedeuten haben und welche verschiedenen Arten von Beisetzungsmöglichkeiten es gibt. Bäume, die ein Band tragen, sind noch verfügbar. Das blaue Band steht für einen Familien- oder Freundschaftsbaum, das rote Band für Einzel- oder Partnerbäume und das gelbe Band für einen Gemeinschaftsbaumplatz. Zudem gibt es noch einen sogenannten Sternschnuppenbaum für verstorbene Kinder bis zum 3. Lebensjahr. Die Stimmung bei der Waldführung ist entspannt. Es wird viel gelacht und Außenstehende kämen wohl kaum auf die Idee, dass es gerade darum geht, wie man sich wo bestatten lassen möchte, wenn man gestorben ist. Tatsächlich vollziehe sich hier der Umgang mit dem Tod und der Trauer in einer anderen Art und Weise, als dies auf einem klassischen Friedhof geschehe. Dennoch, so Ute Dippel, sollte man nicht glauben, dass Trauer hier nicht stattfände.
Ich erlebe oft Trauerfeier mit Musik. Es gibt auch einen Teil ohne Musik, dass Menschen eben sagen, wir kommen bewusst hierher, wir wollen hier keine Musik. Wenn Musik da ist, ist mir aufgefallen, es sind oft Lieder, die mit den Menschen in Verbindung standen. Es war auch die traditionellen Beisetzungslieder, die man so kennt. Aber eben auch so, ich hatte neulich I Want to Break Free, halte durch den Friedwald. Wir hatten auch schon, wir haben auch oft Live-Musik. Wir hatten eine komplette Dixie-Band schon mal da. Das war sehr schön. Das hört sich jetzt alles so an, als ob hier nicht getrauert wird. Die Trauer ist hier genauso wie woanders. Der Weg ist vielleicht ein bisschen. Aber die Trauer ist hier auch. Die Leute gehen hier vielleicht, ich glaube, die gehen noch nicht mal anders damit um.
Ute Dippel erklärt, dass im Friedwald offen mit Trauer umgegangen wird, wenn trauernden Menschen dort begegnet wird.
Wir merken, dass wir das. Ich immer mal wieder Menschen treffe, die stehen am Baum und weinen, haben den Baum im Arm und so, oder sitzen am Baum, lesen das Buch. Ganz viele trifft man hier, die sieht man, haben entweder einen kleinen Stuhl dabei oder haben einen Sitzkissen dabei und bleiben dann stundenlang. Und dann merkt man auch, dass die nicht gestört werden müssen, dass die einfache Zeit brauchen da. Und wenn dann jemand am Baum sitzt und seinen Kaffee trinkt und sein Butterbrot isst oder sein Kuchenstück, dann kommen wir auch wieder als Förster an und sagen, so benimmt man sich hier nicht, sondern sagt man Hallo und geht weiter.
Die sozialen Praktiken und materiellen Objekte, die den Hassbruch zu einem Friedwald konstruieren, werden durch die Erkenntnisse aus der Waldführung gut veranschaulicht. Wer den Teil des Hassbruchs betritt, der als Friedwald fungiert, wird schnell erkennen, dass hier Dinge vorzufinden sind, die nicht unbedingt mit den Eigenschaften eines klassischen Waldes in Verbindung stehen. Da sind zum einen die kleinen Schildchen an den Bäumen, die eine Art Grabinschrift darstellen. Oft verweilen Leute an bestimmten Bäumen, wie von Ute Dippel beschrieben. Trauerzeremonien werden abgehalten. Auf der anderen Seite sind Objekte wie Kränze, Blumen, Gestecke oder sonstiger Grabschmuck im Friedwald nicht gestattet. Der Friedwald soll für sich alleine stehen. Außerdem soll dadurch der Gedanke, dass die Asche verstorbener Menschen wieder in den Kreislauf der Natur gelangt, aufrechterhalten werden. Plastische Gegenstände und buntgrelle Farben könnten als störend empfunden werden. Dennoch müsse sie häufig mitgebrachte Objekte von den Bäumen entfernen, erklärt Ute Dippel. Dass sich die Bestattungs- und Friedhofskultur in einem dauerhaften Wandel befindet, lässt sich gut anhand des Konzeptes Friedwalds erkennen. Vor über 100 Jahren besaßen Friedhöfe quasi ein Alleinstellungsmerkmal. Doch auch schon damals gab es Ausnahmen, wie etwa die Bestattung auf See. Damals galt der Friedhof noch als reiner Ort der Trauer. Dieses starre Konzept wurde mehr und mehr aufgelockert, was beispielsweise an den sogenannten Parkfriedhöfen zu erkennen ist. So wurde 1877 der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg eröffnet, der sich durch den von englischen Gärten inspirierten Stil auszeichnet. Gleichzeitig veränderte sich zu dieser Zeit die Vorstellung vom Jenseits, was anhand der Parkfriedhöfe nun materialisiert wurde. Aber auch durch die zunehmende Individualisierung und Mobilisierung der Gesellschaft veränderte sich der Umgang mit dem Tod. So ist heutzutage für viele Menschen der Gang zum Friedhof bzw. einer bestimmten Grabstätte nicht mehr unbedingt nötig, um Verstorbenen zu gedenken. Auf diversen Seiten im Internet kann man visuelle Altäre erstellen, virtuelle Kerzen anzünden und seine Gedanken und Gefühle mit anderen teilen. Gleichzeitig stellen Friedhöfe bis heute eine wichtige Institution dar. Sie gehören immer noch zum gewohnten Stadt- und Landbild in Deutschland. Sie stellen wichtige Rückzugsmöglichkeiten dar und sind ein essentieller Bestandteil von Natur- und Klimaschutz. Zudem zeigt sich, dass Friedhöfe nicht mehr ausschließlich als Ort des Todes und der Trauer dienen.
Die städtischen Friedhöfe in Bremen zeichnen sich durch eine besondere gestalterische Schönheit aus. Mit den großen alten Bäumen, den malerischen Gewässern und den denkmalgeschützten Grabdenkmälern bieten sie nicht nur eine besondere Umgebung für den Ort der letzten Ruhe. Die besinnliche und stille Atmosphäre der weitläufigen Parklandschaften tut auch den Hinterbliebenen wohl und zieht Jahr für Jahr viele Besucher an, die hier Ruhe und Entspannung suchen. Aus der Informationsbroschüre des Umweltbetriebs Bremen.
Es geht also nicht nur um einen Ort der Trauer, sondern auch die Möglichkeit, Abstand und Ruhe vom Alltagsleben zu bekommen. Der Friedwald führt diesen Gedanken fort. Daher kann dieser auch als Gedächtnislandschaft bezeichnet werden. Diese Theorie sieht vor, dass eine spezifische Bedeutung in die Landschaft eingeschrieben wird, die für gesellschaftliche Kollektive und Akteure von besonderer Bedeutung ist. Der Friedwald trägt demnach nicht nur die Bedeutung eines Raumes der Erholung in sich, sondern auch der Trauer und Erinnerung. Diese Zuschreibung ergibt sich aus den sozialen Praxen, die Menschen in diesem Raum vollziehen, und aus den materiellen Objekten, die in diesen Raum integriert werden. Diese Möglichkeit zur Individualität und die gleichzeitige gesellschaftliche Bedeutung eines Waldes sind für viele Menschen ein maßgeblicher Grund, sich in einem Friedwald bestatten zu lassen.
Im Friedwald wird Trauer also etwas anders praktiziert. Zum Beispiel sind materielle Objekte dort nur begrenzt erwünscht. Der Friedwald soll für sich stehen und so als Trauerraum wirken können. Wie ihr seht, können auch Außenräume wie Wälder und Landschaften als Räume definiert werden. Erst durch materielle Objekte, Praktiken wie Trauerzeremonien oder auch sprachliche Rekonstruktion werden die Räume zu dem, was sie sind. Die nächste Folge knüpft an diese erdachten Räume an. Wir beschäftigen uns mit der Konstruktion von Räumen in Zusammenhang mit Körpern und Geschlechtern. Spacige Grüße von Merle.